Ich hatte mal so einen Fall, dritter Advent, werde ich auch nicht vergessen. Ja. Die Ex-Frau war jetzt auch nicht unbedingt so, dass sie mir das nicht mitteilen wollte und hat mir dann mitgeteilt, ja, er kommt am dritten Advent vorbei.
Ah, okay.
Musste ich halt sagen.
Also okay, quasi, du solltest dann, als der Ex-Mann dann zu seiner Ex-Frau kam, solltest du dann vollstrecken.
Richtig.
Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Willkommen zurück zum Betreut Podcast. Heute die fünfte Folge und der zweite Teil des Interviews mit dem Gerichtsvollzieher Timo Buck. Doch keine lange Vorrede, wir gehen direkt wieder in das Gespräch.
Man muss ja auch sagen, es gibt ja diese Pfändungsfreigrenzen, bis zu denen eigentlich ja, also die liegt jetzt glaube ich bei 1.100 Euro momentan. Also es ist ja eigentlich so, dass alles, was da drunter liegt, da kommt ihr als Gerichtsvollzieher ja schwer ran.
Ja, das ist richtig, wobei das gar nicht mal unsere Aufgabe jetzt speziell ist. Was ich viel gefährlicher empfinde, ist eigentlich, wenn diese Unterhaltsgläubiger, wenn es diese Unterhaltsgläubiger gibt, zum einen muss ich natürlich sagen, klar, vollkommen berechtigt, weil die Kinder
also Unterhaltsgläubiger, wenn der Vater oder die Mutter Unterhaltsschulden dem anderen, genau.
Richtig, genau. Und vollkommen auch berechtigt, weil die Kinder ja auch irgendwo das Recht haben müssen, da an ihr Geld zu kommen. Allerdings ist es da so, dann haben wir diese verschärfte Pfändung und dann haben wir halt nicht mehr die Grenze bei 1.100, sondern ja, genau, eben deutlich drunter. Das legt ja auch noch jedes Amtsgericht gesondert fest. Also deswegen nenne ich jetzt auch mal keine Zahl. Aber da habe ich eben von vielen schon gehört, nee, komm, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Also für den Lohn kann ich ja nicht mal meine Miete bezahlen, etc. Mhm. Also das ist dann nochmal die Stufe härter. Ansonsten sind wir jetzt als Gerichtsvollzieher, interessieren uns diese Pfändungsfreigrenzen tatsächlich überhaupt nicht. Weil okay, das ist zum Beispiel Aufgabe, wenn es jetzt um eine Lohnpfändung geht oder um eine, ja, lassen wir es mal jetzt bei der Lohnpfändung. Dann ist es so, dann hat das der Arbeitgeber selber über das Steuerbüro oder wenn er dies sehr, höchst persönlich macht, eben zu prüfen, wie viel verbleibt ihm oder wie nicht. Unsere Aufgabe ist es ja nur, das Ding zuzustellen. Und wenn okay, wir pfänden, ist es auch nicht so, dass wir jetzt sagen, guck mal, in der Wohnung liegen jetzt hier 1.100 Euro, die darfst du behalten und da hinten sehe ich nochmal 100 Euro, die nehme ich dann. Also das ist, dem ist nicht so. Genau. Also wir können erstmal alles wegnehmen.
Genau, also das ist ja im Prinzip, also muss man vielleicht auch nochmal klären, also du wärst jetzt derjenige, der denn auch den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, der erlassen wird, dann an die Bank gibt, beziehungsweise dann an den Gläubiger übergibt.
Jetzt muss ich korrigieren, Entschuldigung, Drittschuldner. Also das wäre in dem Fall Bank oder Arbeitgeber oder, genau, was auch gerne mal gemacht wird, nicht zu unterschätzen, Vermieter. Also ist auch...
Okay.
Ja, weil es ist ja durchaus die Mietkaution pfändbar.
Stimmt, verdammt. Hast du vollkommen recht. Ich weiß,
Tipp für deine,
genau,
Hörer.
Nee, ich hatte, genau, es gab früher mal, vor langer Zeit gab es immer diese Genossenschaftsanteile, die auch gerne noch, ja, dann herangezogen noch, ja, wurden. Ja. Genau, also das war mir bis dahin auch nicht bekannt. Aber genau, also das, die Option besteht auch. Ja, und...
Oder wenn du ein Haus baust, aber das ist eine ganz unschöne Geschichte. Das ist zum Beispiel, wenn ich das okay, noch erwähnen darf, ja, aber du gibst mir ja alle Zeit der Welt.
Auf jeden Fall.
Da habe ich das wirklich mal erlebt, ist auch über 10 Jahre her, da musste ich so einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, wenn wir schon dabei sind, einer Familie zustellen, die ein frisches Haus hatte, was aber noch nicht vollständig fertig war. So, und dann kommt eben diese Problematik, jetzt hat diese eine Firma dort Schulden gemacht. Mhm. So, und jetzt stelle ich das Ding zu. Die Familie darf also nicht mehr an die Firma zahlen. Hm. So, soweit die Theorie. Aber die Praxis sieht wahrscheinlich dann so aus, dass die Firma sagt, ja komm, wenn ihr nicht zahlt, machen wir auch nicht weiter.
Ja.
So, und die Familie hat dann das Problem, wenn sie zahlen würde, müssen sie haften. Das heißt, sie müssten eigentlich doppelt zahlen.
Genau.
Also ich weiß es nicht, wie der Fall da ausgegangen ist, aber das ist eigentlich so der Knackpunkt. Gott sei Dank, ich habe mir selber kein Haus gebaut oder sonst was, aber wo ich so denke, buh, da dann stehst du an einer ganz blöden
Situation. Ja. An der Stelle, genau. Nein, also da liegen die Steine, aber es baut keiner mehr weiter.
Richtig,
beziehungsweise genau. Mit ein bisschen Pech kommt auch noch wer und holt die Steine weg, weil es dennoch Firmeneigentum ist, genau, wenn es noch nicht eingebaut ist. Ja, genau, ich hatte schon gefragt, also eindrucksvollsten Fälle, beziehungsweise ob du dann, also ob dir was einfällt, wo du sagst, das hat mich besonders beeindruckt oder in den 15 Jahren, die du schon dabei bist.
Ja, also beeindruckt, ich habe ja jetzt schon einige Sachen genannt, beeindruckt haben mich manchmal Rechtsanwälte, die auch ins Büro erschienen sind.
Oh,
da sind wir an dem Punkt, ja.
Als Gläubiger oder als Schuldner?
Also als Gläubiger hatte ich auch schon. Nicht immer als Schuldner, sondern eher so, dass sie in Vertretung für den Schuldner halt
haben. Okay.
Und so. Also das ist schon mal vorgekommen, ja.
Genau, ja, das.
Oder eine ganz, ich glaube, das darf ich jetzt sagen, eine ganz lustige Geschichte von ganz früher. Da bin ich mal tatsächlich an einem Samstag, wir können uns das ja aussuchen, auch Samstag dürfen wir, ganz am Anfang meiner ganzen.
Wie auch Samstag? Ihr dürft auch Samstag
zustellen? Wir dürfen auch Samstag.
Aber
auch
nicht Sonntag, oder?
Sonntag mit Ausnahme.
Das heißt? Nach der Kirche? Nein.
nein, also es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt beispielsweise einen Verhaftungsauftrag haben, ich hatte mal so einen Fall, dritter Advent, werde ich auch nicht vergessen, die Ex-Frau war jetzt auch nicht unbedingt so, dass sie mir das nicht mitteilen wollte und hat mir dann mitgeteilt, er kommt am dritten Advent vorbei.
Ah, okay. Dann
musste ich halt sagen.
Also okay, quasi, du solltest dann, als der Ex-Mann dann zu seiner Ex-Frau kam, solltest du denn vollstrecken?
Richtig, genau so ist es. Und das hat auch wunderbar geklappt. Ich wusste ja, wann er da ist und musste natürlich dann halt sozusagen den Sonntag anders gestalten, aber war da und war dann auch erfolgreich. Also, er war etwas überrascht.
Genau, also wie kann man sich das denn vorstellen? Also das heißt, er klingelt und du stehst drin? Oder?
Ja, in dem Fall war es halt so, er war ja dort nicht mehr so direkt wohnhaft.
Genau.
Er hatte sich aber noch nicht umgemeldet, aber er war ja an dem Tag dort, um seine Sachen zu holen. Und weil die Ex-Frau halt jetzt nicht unbedingt so erpicht war, dass sie das verschweigen müsste und so weiter, hat sie das halt mitgeteilt und ja, das hatte dann den Vorteil, dass ich aufgetaucht bin.
Also das heißt, du hast dann geklingelt und dann also eine Taschenpfändung gemacht? Oder?
In dem Fall ging es also tatsächlich darum, um die Abgabe der Vermögensauskunft.
Ah, okay.
Das war durch den Verhaftungsauftrag, weil eben natürlich klar, wenn Geld da gewesen wäre, aber das war mir von vornherein klar, dass diese Summen, es ging um einen höheren Betrag, dann auch nicht vorhanden sind. Da ging es wirklich um die Abnahme der Vermögensauskunft, weil er sich die vorher, weil er da vorher sich dieser entzogen hatte.
Also ein schöner dritter Advent, kann ich mir vorstellen. Die Stimmung war danach bestimmt super.
Das kann ich nie beurteilen, ich bin ja dann gefahren.
Besser ist auf jeden Fall. Aber ich habe gerade schon was angesprochen, die Taschenpfändung. Willst du da vielleicht noch was zu sagen?
Es gibt jetzt nicht viel zur Taschenpfändung zu sagen. Also die beste Vorbildfunktion oder was ich als Antwort für solche Sachen immer geben würde, schauen Sie sich mal eine Folge von Liebling Kreuzberg an. Ist jetzt kein Scherz oder so, ich habe das tatsächlich mal in einer Folge gesehen. Da spielt auch ein Gerichtsvollzieher eine Rolle, da geht es auch ums ICC. Also kann man wirklich mal suchen, vielleicht findet man die. Und da wurde der Gerichtsvollzieher halt beauftragt, eine Taschenpfändung zu machen. Und tatsächlich.
Ich kenne die Folge sogar.
Genau. Ach so, ja, du kennst sie. Gut. Also besser lässt es sich eigentlich gar nicht.
Ich werd mal gucken, ob
wir das. Sollen eigentlich alle diese Folge gucken, dann verstehen sie, was eine Taschenpfändung ist und dann ist es gut.
Genau.
Und ich das nicht weiter erläutern, dann sieht man das.
Nee, das war sehr schön anschaulich gemacht, genau. Hast du das schon mal, Taschenpfändung?
Ja, natürlich. Taschenpfändungen haben wir auch schon öfter gemacht, wird ja auch durchaus beantragt und ja, aber jetzt nichts Spektakuläres, ich habe jetzt nichts Spektakuläres außer Geld gefunden, also keine Diamanten oder irgendwas, was jetzt erwähnenswert wäre.
Genau, also ich weiß, ich hatte glaube ich mal Mandat, da ging es halt um den Friseur, glaube ich, der, wo es eine Fändung geben sollte, oder das war eine Kassenfändung,
genau. Kassenfändung, ja, Kassenfändungen sind immer sehr schön, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die sind auch nicht unbedingt so dauerhaft erfolgreich, weil irgendwann beim ersten Mal klappt ja noch dieser Überraschungseffekt, aber spätestens beim zweiten oder dritten Mal ist dann auch das Auto des Gerichtsvollziehers bekannt oder das Gesicht und dann weiß man, oh guck mal, der kommt da und dann habe ich halt zwei Kassen und in der einen ist dann halt wirklich nur das Wechselgeld drin. Oder also das von Kassenfändung ist so nicht viel zu sagen. Aber ich fand mal, da sind wir wieder bei den schönen Anekdoten, eine Geschichte schön, dann am Freitagabend um 23 Uhr in einer Kneipe eine Kassenfändung gemacht.
Das halte ich denn schon für gewinnbringend?
Nee, hatte tatsächlich nichts gebracht. Nicht? Die Kneipe hat nicht funktioniert oder wie auch immer. Also es war wirklich um 23 Uhr war da nichts los. Ja gut,
ist jetzt auch ein Grund, warum du denn dahin musst, also zu dem Kneipier. Ja. Weil, ja. Genau, aber Freitag 23 Uhr sollte eigentlich schon ein bisschen was in der Kasse sein, oder?
Würde man annehmen, aber die hat wirklich nicht gut funktioniert.
Okay. Oder warst du öfter in der Kneipe? Also beziehungsweise denn als Beauftragt? Nee.
Nee.
Okay. Nee, was war denn? Nur einmal. Ja, Kneipe, Wohnung ist quasi ein Übergang, Wohnungsräumung. Also viele Betreuer, würde ich jetzt mal behaupten, haben auch ab und zu Kontakt mit deinen Kollegen oder dir sogar für Wohnungsräumungen. Also kannst du vielleicht mal erklären, wie kommt es zu einer Wohnungsräumung? Also was muss da vorgehen, bis du dann losgehst?
Also da sind die Schritte ein bisschen länger und größer. Also so schnell geht das nicht mit der Wohnungsräumung. Okay. Da muss auf jeden Fall ein Urteil oder ein Vergleich vorliegen vom Amtsgericht. Also da reicht nicht der Vollstreckungsbescheid. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Dann gibt es natürlich verschiedene Sachen. Meist passiert die Wohnungsräumung, weil derjenige natürlich nicht die Miete zahlt. Aber ich habe tatsächlich auch Räumungen gehabt, schon wegen ruhestörenden Lärm. Okay. Also sowas ist auch schon mal vorgekommen. Und dann natürlich auch Räumungen aufgrund einer Zwangsversteigerung. Wenn das Grundstück versteigert wurde und die Leute dann halt noch drin waren und halt zwangsgeräumt werden mussten. Weil sie nicht aus
Eigenbedarf denn angemeldet wurde?
Oder? Durch die Zwangsversteigerung ist es ja so, das sind ja oftmals die Eigentümer, es sind ja nicht unbedingt die Mieter oder so, sondern die ursprünglichen Eigentümer. Da ist es ja dann gar nicht Eigenbedarf, sondern es ist wirklich so, der ursprüngliche Eigentümer wollte nicht raus, obwohl die Versteigerung durch war. Also das ist auch schon vorgekommen. Und es ist im Prinzip so, da geht schon große Schritte vorher beim Gericht halt, ehe das vorliegt. Und wenn dieser Titel vorliegt, dann ist es so, dann kriegen wir den natürlich erstmal auf den Tisch. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, wir entscheiden uns für eine Berliner Räumung und für eine normale Räumung. Die Berliner Räumung beinhaltet Folgendes. Dass man halt als Gläubiger sagt, okay, wir machen einen Räumungstermin und an dem Räumungstermin, der Gerichtsvollzieher kommt auch, der macht die Wohnung auf, guckt mal kurz da rein, macht Fotos und das war's. So, das Risiko für einen Gläubiger ist extrem hoch, weil wenn nämlich da drin jetzt irgendwas Wertvolles ist, ist das nicht mehr meine Aufgabe. Also ich mache Fotos, aber nicht im Detail. Wenn der Schuldner später kommt, muss er sich an den Gläubiger werden und sagen, komm, also in der Wohnung war was. Da gibt es die zweite Variante, die normale Räumung.
Dann also der Schuldner, also vielleicht nochmal ein bisschen langsamer. Das heißt also, du kommst dann hin.
Der Ablauf ist wie folgt. Der Ablauf ist wie folgt. Erst kommt der Auftrag zu uns, dann werden wir immer einen Kostenvorschuss verlangen.
Genau, also es gibt einen Räumungstitel jetzt bei Gericht und dann wird dieser Titel, muss dann der Gläubiger, in dem Fall dann der Vermieter muss dann zu dir kommen mit diesem Titel und sagen.
Also er muss es einreichen. Oftmals nutzen die dann deine Zunft, also ein Rechtsanwaltsbüro. Die reichen das ein. Und im Endeffekt ist es so, dass ich dann erstmal einen Kostenvorschuss verlange. Das ist eigentlich gang und gäbe. Mhm. Also gerade bei diesen Aufträgen, dass wir einen Vorschuss verlangen, der ist entsprechend unterschiedlich hoch. Das hängt eben davon ab, für welche Art der Räumung ich mich entscheide oder was da vorkommt. wenn der Gläubiger bzw. die Anwaltskanzlei dann, wenn es die Vertretung ist, bekommt halt diesen Vorschuss zugestellt. Und letztlich ist es so, wenn der gezahlt wird, dann wären wir im Prinzip tätig. Das heißt, wir können dann einen Termin festlegen. Ein Termin sollte oder muss eigentlich erstmal 3 Wochen im Voraus sein. Das heißt, wenn jetzt jemand den Gedanken hat, oh Mann, ich will den schnell raus haben, es gibt halt Fristen, die müssen wir einhalten. Also genau.
Da wird's ja spannend. Also jetzt sind wir ja wirklich in meinem Metier, also als Betreuer. Wem musst du das denn zustellen?
Der Person, die dort dann geräumt wird, muss zugestellt werden. So. Und da kann ich dann auch per Post das zustellen oder persönlich zustellen.
Genau, und den Betreuer nicht?
Das ist interessant, das stimmt, das ist eine gute Frage. Wenn ich keine Kenntnis darüber habe, dann werde ich sicherlich den Betreuer nicht zustellen können. Okay. So, das hängt ja jetzt wirklich davon ab, steht der Betreuer mit im Titel oder steht er nicht drin?
Ah, okay.
Wenn der Betreuer mit im Titel steht, dann wird er auch von mir die Informationen kriegen, zusätzlich. Also das ist schon richtig. Aber wenn ich darüber keine Kenntnis habe, dann wie soll ich es dann wissen?
Okay, genau. Also ich hatte das nämlich einmal, dass ich dann einen Titel, also dass meinem Klienten der zugestellt wurde und mir nicht, obwohl eigentlich aus dem Titel oder beziehungsweise aus dem Titel schon klar erkennbar war, dass ich der Betreuer bin. Das hat er dann auch gesehen und musste mir halt dann nochmal neu zustellen. Mhm. Genau, also dann, also spannende Geschichte. Genau, also das ist zugestellt. Also das heißt, in der Regel, dass also gerade das Klientel, was denn manche Betreuer haben, die machen halt ihre Post nicht auf. Also das wirst du wahrscheinlich dann auch kennen.
Das ist richtig, ja. Also das habe ich sehr häufig, dass das so irgendwie was Böses ist und die Briefe halt geschlossen bleiben. Und dann kommt hat man natürlich die Folge, dass die unter Umständen nichts davon wissen. Das kommt sehr häufig vor, das ist korrekt.
Genau, also denn im Prinzip der Termin, das heißt 3 Wochen, müssen dazwischen.
Also ich würde jetzt mal gleich sagen 4 Wochen, weil wir müssen jetzt eins berücksichtigen, wenn wir das wirklich per Post zustellen, gehen ja auch nochmal ein paar Tage ins Land. Okay. Es sollte halt so sein, wenn derjenige die Post kriegt bis zu dem Termin, dass mindestens 3 Wochen halt übrig bleiben, sodass man schon sagen muss, also es vergeht schon eine gewisse Zeit, weil wir brauchen auch einen Vorlauf. Zum einen ist es so, dass wir den Tag jetzt nicht so sonderlich verplanen sollten. Es sei denn, wir haben halt diese Berliner Räumung, was ich schon erwähnt habe, die ist relativ kurz. Aber wenn wir jetzt mit der Spedition räumen würden, was ich immer befürworten würde, weil dann das Risiko für den Gläubiger extrem gering ist, weil dann nämlich der Gerichtsvollzieher bzw. die Spedition in Haftung gezogen werden kann, wenn da jetzt irgendwas fehlen sollte oder sonst was, dann müssen wir uns bzw. die Spedition muss sich mit entsprechend auseinandersetzen mit dem Schuldner. So.
Ah, okay.
Und klar ist das Ganze etwas teurer, aber wie gesagt, es geht ja auch ums Risiko. So, wenn wir diesen Termin festlegen, dann müssen wir halt viel Arbeit noch nebenher machen, was jetzt der Außenstehende nicht mitkriegt. Da gehört zum Beispiel dazu, dass wir uns um Schlüsseldienst kümmern müssen. Der Schlüsseldienst muss ja an dem Tag dann Zeit haben und vor Ort sein. Dann ist es so, Speditionsfirma, wie ich schon sagte, die müssen auch irgendwo vor Ort sein an dem Tag und natürlich entsprechend Material, also sprich Transporter und so weiter oder ein Lift halt mit dabei haben. Dann kommt noch hinzu, wenn wir wissen oder uns die Kenntnis erlangt, dass dort Tiere sind, dass wir unter Umständen auch irgendwie das Ordnungsamt herbeiziehen.
Stimmt,
ja. So, dann, wo wir da schon sind, es muss auch noch ein Vertreter von der Stadt dabei sein oder sonst was. Wenn nämlich die betreffende Person dort noch wohnt, dann muss sie eine Notunterkunft zumindest für 24 Stunden erhalten. Und dafür muss halt ein Vertreter der Gemeinde von der Stadt halt vor Ort sein. So, das war es aber immer noch nicht. Wenn es dann auch noch Kinder gibt, dann muss man auch noch das Jugendamt informieren. Also es ist wirklich viel Arbeit, die da steckt, ehe wir das dann so machen können.
Okay, das ist ja richtiger großer Rummel.
Genau, so ist es. Und trotzdem kommt halt hinzu, wenn wir jetzt irgendwo noch was haben, womit wir jetzt gar nicht rechnen, Also ich sage jetzt mal, wenn wir einen Elefanten da vorfinden würden, was glaube ich den Kollegen schon mal passiert ist und so, dass wir dann halt auch improvisieren müssen oder beziehungsweise sagen müssen, was wir jetzt damit machen. Ja. Also da wird das Ordnungsamt sicherlich nicht sagen, okay, den packen wir jetzt zu den Hunden und Katzen bei uns. Also das wird ja funktionieren. Aber so eine Überraschungseffekte können durchaus vorkommen, ja.
Ja, okay. Also genau, wir hatten jetzt gesagt, also jetzt nehmen wir mal an, da stehen jetzt 12 Leute vor der Tür, von jedem Amt einer. Und jetzt hast du gesagt, Berliner Räumung, das würde bedeuten, es wird eigentlich nur der Schlüssel, also beziehungsweise das Schloss gewechselt, oder?
Richtig, also in dem Fall ist auch nur der Schlüsseldienst vor Ort. Okay. Und beziehungsweise ich als Gerichtsvollzieher, gegebenenfalls noch Zeugen und natürlich der Vertreter des Gläubigers oder der Gläubiger selbst muss auch vor Ort sein. Okay. Und dann, als hätte ich noch fast vergessen, natürlich auch von der Stadt oder von der Gemeinde als der Vertreter, falls Obdachlosigkeit droht.
Okay, und im anderen Fall ist es so, dass ihr dann das große Paket hört.
Genau.
Also sind da so die Kostenunterschiede? Also
ich sag mal so, man muss schon davon ausgehen, bei Berliner Räumungen nehme ich schon so 600, 700 Euro Kostenvorschuss. Mhm. Klingt erstmal viel, aber man darf halt nicht vergessen, der Schlüsseldienst, das kann wenig sein, das kann aber auch viel Arbeit sein und es kann sich um mehrere Türen handeln. Das weiß man auch alles selber nicht. Deswegen greife ich da auch ein bisschen, wo ich sage, okay, ein bisschen mehr muss es dann schon sein. Bei der Spedition.
Ach, das kann man aber in Berlin also für einen Schlüsseldienst manchmal schon hinlegen.
600 Euro, okay. Ja, es gibt, das ist richtig, es gibt unterschiedliche Rechnungen. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass ein Schlüsseldienst, wenn die nur die Bereitstellung haben, also wenn er nur da ist und nichts machen muss, weil derjenige da ist und was weiß ich, auch alle Schlüssel da hat, dann verzichtet der Gläubiger schon mal drauf zu sagen, okay, wir wechseln das Schloss, weil es sind ja alle Schlüssel vorhanden, dann ist es nur so eine Bereitstellungspauschale, die beträgt zwar auch, glaube ich, 50, 60 Euro, aber es ist schon durchaus so, wenn dann wirklich schwierige Schlösser vorhanden sind, dann kann es auch unter Umständen mal eine halbe oder eine Stunde, habe ich auch schon mal erlebt, dass eine Stunde lang der Schlüsseldienst wirklich versucht hat, das Schloss aufzukriegen, dann entstehen natürlich extreme Kosten da. Und da sind wir schon deutlich im dreistelligen Bereich, oben dann, und das kann halt passieren. Bei einer Spedition ist es halt auch so, dass man sagt, okay, da sind wir dann im vierstelligen Bereich. Also da wird es meist so sein, bei einer 1-2-Zimmer-Wohnung, dass ich so 2.000 Euro schon verlange oder manchmal auch vielleicht 3.000. Wobei man auch immer sagen muss, es ist natürlich immer so, dass derjenige natürlich, der Gläubiger, das Geld zurückerhält, wenn es übrig bleibt. Aber ich weiß ja halt nicht, was befindet sich hinter der Tür. Wenn da alles Besen reingemacht ist, was ich auch häufiger schon hatte, dann fällt natürlich.
Also ja, natürlich. Denn, dass denn eigentlich gar keiner mehr drin ist und du nur.
Ja, man darf natürlich jetzt spekulieren, aber es ist tatsächlich so, dass ich Wohnungen hatte, die waren doppelt abgeschlossen, dass es natürlich entsprechend lange mit dem Schlüsseldienst gedauert hat und wirklich dann drin Besen rein waren. Oder halt ein bisschen Müll.
Okay, aber dann.
Ja, ob da jetzt persönliche Gründe sind, da mag ich nicht spekulieren, das weiß ich nun wirklich nicht. Aber ist schon tatsächlich so vorgekommen, dass da halt.
Hätte man denn auch den Schlüssel stecken lassen können?
Dann wäre das ja auch sowas habe ich schon erlebt, dass wirklich der Schlüssel dann steckte, ja. Also von außen. Das und so. Und dann, ich habe allerdings auch schon erlebt, dass die halt total vermüllt waren. Manche waren dann so freundlich, haben das Fenster offen gelassen, dass es wenigstens vom Geruchssinn nicht so stark war. Aber schon diverse unterschiedliche Sachen. Und kommt mir jetzt doch nochmal eine Geschichte auf, unschöne Geschichte. Ich hatte auch mal eine Leiche in der Wohnung, ja.
Das heißt also beim Öffnen dann.
Ja, ist auch eine sehr, kuriose Geschichte. Ich weiß nicht, ob das Wort kurios jetzt so gut ankommt, aber die Frau, soweit ich das rekonstruieren konnte, hatte bereits vor meiner Zustellung sich das Leben genommen. Ah, okay. Also das heißt, zu dem Zustelltermin war sie halt schon tot. So, nun wissen wir ja auch, dass die Zustellung im Briefkasten ausreichend ist. Und demzufolge hatte ich da auch keine Kenntnis davon. Es hatte auch niemand Kenntnis. So, und da war es dann halt so, dass wir, dass sie halt die Terrassentür offen gelassen hatte und es war mit einer Spedition, die sind dann irgendwie rein über die Terrasse, die haben es dann geschafft und haben von innen aufgemacht, weil die Wohnung war von innen auch wieder doppelt abgeschlossen. Mhm. Ja, und da lag sie halt. Aber da in solchem Fall war es dann so, dass die Räumung auch abgesagt oder besser gesagt unterbrochen wurde.
Okay.
Weil es einfach so war, das ist dann ein Fall für die Kriminalpolizei und da dürfen wir dann ja auch nicht weitermachen.
Ah, okay, okay. Mhm. Dann, nee, also das, also stelle ich mir auch erstmal in dem Moment schwierig vor.
Ja, wenn ich ehrlich sein soll, jetzt wo ich die Geschichte erzähle, also ich habe im Kopf sicherlich das genaue Foto oder das genaue Bild dieser Situation noch vorhanden. Also das kann ich mir jetzt gut noch vorstellen, könnte es jetzt sofort aufmalen.
Genau, das ist jetzt wie lange her?
Das ist, ich möchte meinen, vor über 10 Jahren war das. Okay. Also ist trotzdem noch da. Ich glaube, das vergisst man dann auch.
Nee, das, aber es war jetzt die einzige Leiche, also.
Ja, also okay. Für mich schon, Kollege hatte auch nochmal sowas, aber für mich selber ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Wohnungsräumungen eine gewisse Aggressivität auch also da sein kann. Also hast du das auch erlebt oder eher ruhiger, läuft das eher ruhiger ab? Also ist es dann schon zu spät? Also das ist natürlich auch, wenn du denn da bist, dann geht ja eigentlich nichts mehr. Also dann.
Naja, jein. Weil es ist ja so, ich kann nichts machen. Aber der Gläubiger könnte theoretisch sagen, er macht noch was. Also sowas habe ich auch schon
erlebt. Der Gläubiger?
Also der, ja. Also ich habe auch schon einen Gläubiger gehabt, der geräumt hat und während der Räumung dann gesagt hat, okay, Sie können erstmal hier bleiben. So. Das ist dann nicht mehr meine Sache, weil ich habe die Räumung durchgeführt, wie die sich intern regeln, okay. Das ist meins. Aber ich habe es auch mal ganz böse erlebt, so eine alte Geschichte, da war es eine Wohnungsgesellschaft, wo jemand sich, ich kann es ja so sagen, profilieren wollte, hatte ich den Eindruck. Und die Frau hat dann die Räumung durchgeführt und der Vater von dem Mieter kam dann, also es ging um einen Jungen, der war knapp über 20 und wurde halt zwangsgeräumt. Und der Vater kam dann halt und hatte das Geld, was er schuldete, in der Hand dabei. Sie hat das Geld angenommen und sagte dann eben so, das ist jetzt der Lerneffekt. Das gehört jetzt davor zu, er wird trotzdem geräumt. Das Recht hat sie, juristisch gesehen, gibt es da gar keine Zweifel dran. Aber trotzdem fand ich es halt von ihrer Art her, muss ich sagen, nicht sehr schön. Und fand ich halt ziemlich blöd. Kann ich allerdings auch in meiner Position nichts machen, weil das Recht hat sie. Es geht auch nicht darum, dass das Geld gezahlt wird, sondern der Titel läuft nur auf Räumung. Das heißt, selbst wenn jemand eine Million dann im Koffer dort hätte, heißt das nicht, dass er nicht raus muss.
Okay. Und also welche Personengruppen werden am meisten geräumt? Also von deinem Gefühl her? Also sind es Junge, sind es Ältere, sind es, hat sich vielleicht auch geändert in der letzten Zeit? Familien? Oder also gibt es da irgendwie so ein spezielles Klientel, was oder
spezielle Gruppe? Ich glaube, da möchte ich mir jetzt nichts anmaßen, weil sehr viele Räumungen finden ja statt, ohne dass ich die Leute sehe.
Ah, okay.
Und die sind auch nicht mehr vor Ort. Das heißt, da kann ich schlecht sagen, der ist so alt oder die sind so alt oder was ich vielleicht sagen würde, Familien habe ich, glaube ich, weniger. Das ist richtig. Aber ansonsten von den betreffenden Personen würde ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie eine bestimmte Altersgruppe gibt oder so.
Okay. Ja, denn ein spannendes Thema ist noch, wo ich auf jeden Fall noch drauf eingehen möchte, der Haftbefehl. Also es gibt ja die Möglichkeit des Haftbefehls, der sogenannte rote Schein.
Ja, ist richtig. Der rote Schein, ja.
Genau.
Also so heißt er zwar nicht bei uns, das ist richtig. Das ist wird auch, muss ich sagen, seltener mittlerweile von den Anwaltskanzleien verfügt. Mhm. Liegt ein bisschen daran, weil man mittlerweile mehr Möglichkeiten hat. Mhm. Also den Arbeitgeber herauszufinden, die Konten, die derjenige hat, herauszufinden, dann über das Kraftfahrzeugbundesamt herauszufinden, welche Fahrzeuge derjenige hat. Und damit hat man ja schon die Kernpunkte. Und deswegen sind viele Gläubiger gar nicht mehr erpicht danach, jetzt unbedingt noch einen Haftbefehl zu erwirken oder beziehungsweise den Gerichtsvollzieher zu beauftragen, dass dieser den Haftbefehl vollstreckt.
Genau, vielleicht noch einen Schritt zurück. Wie kommt man zu einem Haftbefehl? Also wir reden jetzt natürlich auch vom zivilrechtlichen Haftbefehl grad.
Ja.
Wie komme ich daran?
Ganz einfach, und zwar, oder was heißt einfach? Es ist so, wenn ein Schuldner zur Abgabe der Vermögensauskunft geladen wird, das ist jetzt vielleicht auch interessant für die Betreuer, dann steht ja dort ein Termin drauf. Und an dem Termin hat derjenige zu erscheinen oder sich halt zu entschuldigen. Und wenn er das halt nicht macht und nicht erscheint, dann oder grundlos oder eine grundlose Entschuldigung abliefert, dann ist es so, dann geht die Akte zum Gericht, sofern es beantragt ist, und der entsprechende Richter erlässt dann diesen Haftbefehl. Und der geht dann entweder an den Gläubiger zurück oder direkt an den Gerichtsvollzieher, und dieser wird dann beauftragt mit der Verhaftung.
Das heißt, zur Abgabe denn der Vermögensauskunft?
Genau, das ist also relativ einfach für den Schuldner. Entweder er hat das Geld komplett dabei, dann ist der Haftbefehl auch erloschen, oder er gibt die Vermögensauskunft ab, dann ist die Sache auch geklärt.
Ah, okay. Also das heißt, er kann den Haftbefehl quasi oder die Haft an der Stelle denn umgehen, in dem Moment,
genauso,
wo er dann einfach die Vermögensauskunft abgibt. Nur ist ja dann.
Ja, ansonsten kann er tatsächlich, wenn er sich jetzt partout weigern würde, bis zu 6 Monate inhaftiert werden.
Gut, na, für eine Vermögensauskunft, also das.
Ja, es geht wirklich nur um diese Vermögensauskunft. Ja, genau. Also ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich glaube, das Längste, was ich persönlich mal mitbekriegt habe, waren so 3 Tage oder 4 Tage, wie jemand, dass ich in der JVA war. Aber man darf nicht vergessen, wenn man in die JVA kommt, wegen diesem Haftbefehl, dann machen die aber auch keinen Unterschied zwischen einem großen Straftäter, ich wollte bald Mörder sagen, oder halt jemanden, der jetzt nur wegen der Vermögensauskunft kommt. Also müssen trotzdem das ganze Prozedere durchmachen. Und ja, ich glaube, da fangen schon viele an zu überlegen, muss ich mir das jetzt antun?
Also ich weiß, dass es bei vielen Obdachlosen Richtung Winter doch eine gute Alternative ist.
Ja, müsste man das zeitlich so legen, dass es dann im Oktober ist, dann würde es bis März funktionieren, ja.
Genau.
Durchaus eine Variante.
Also weißt du eigentlich, also als Betreuer, kann ich einen Haftbefehl gegen den Betreuer erwirken?
Ja, hatte ich auch schon.
Was?
Also ja, jetzt, also. Auch eine, war nicht so nett wie du, sage ich jetzt nicht. Ja, hatte ich, ich wollte gerade sagen, in meinem früheren Leben, aber es ist tatsächlich eine Geschichte aus der Vergangenheit, gab es eine Betreuerin, ich weiß auch, dass die mittlerweile keine Betreuerin mehr ist, aber aus anderen Gründen, die partout nicht mit mir eine Einigung erzielen wollte. Und zwar, es ist ja immer so, ich versuche ja, dass man das Ganze irgendwo inhaltlich so regelt oder dass wir übereinkommen. Und ihr Hauptproblem war halt, dass sie sich fest auf den Standpunkt gesetzt hat, ich habe in ihr Büro zu erscheinen und nicht sie in meinem Büro. Und das hat sie aber nicht jetzt irgendwie versucht, so auf freundliche Art und Weise, so nach dem Motto, könnten sie nicht kommen oder so, weil natürlich ist es auch praktischer, wenn ich jetzt ins Büro des Betreuers gehe, verständlicherweise, weil dort die Aktenordner sind. Und so habe ich auch kein Problem damit oder so. Aber wenn jemand so sich wirklich so, ich werde garantiert nicht in ihr Büro kommen oder sich so hinstellt, und da war es tatsächlich so, dass sie das wirklich bis zum Haftbefehl dann durchgezogen hat.
Und so. Dann, okay, aber dann, dann ja. Ist sie gekommen oder?
Nein.
Oder habt ihr euch auf neutralem Platz getroffen?
Nein, die Sache hat sich dann, ja, sie hatte sich dann auch noch beschwert, wo ich aber sagen muss, dass mein damaliges Amtsgericht dann auch mir nochmal Recht gegeben hat und auch nochmal ihr ausdrücklich erklärt hat, dass es eben dem nicht so ist, dass sie das nicht frei entscheiden darf und so weiter. Und ja, die Sache hat sich dann, ich weiß, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ja, mit dem Haftbefehl ist es ja so, dann muss ich schon, im Endeffekt hat sie ja dann doch einen kleinen Gewinn gehabt. Ich glaube, dann war ich auch in ihrem Büro und habe das dort dann abgenommen.
Ah, okay.
Aber Die Schritte waren, muss man schon so sagen, da muss man dann hinterfragen, sie hat ja unnötige Kosten verursacht, ob sie dann, das ist so korrekt,
aber das ist dann wieder, genau,
was die Haftung angeht, andere Prüfungssache. Ne?
Also genau, ist, aber das ist wunderbar zu meiner nächsten Frage übergeleitet, nämlich welche Erfahrung du eigentlich mit meinen Kollegen gemacht hast, oder Kolleginnen auch, also wie stehst du zu Betreuern?
Ja, da möchte ich dich jetzt bitten, rauszugehen aus dem Raum.
Okay, wir hören auch alle weg.
Genau. Nein. Also vergessen wir jetzt wirklich mal den einen Fall, den ich jetzt geschildert habe. In letzter Zeit oder eigentlich in überwiegenden Fällen, muss ich sagen, immer sehr positive Erfahrungen gemacht mit den Betreuern. Also eine gute Kooperation, muss ich sagen, gerade auch in meinem Bezirk, wo ich tätig bin, gibt es direkt so ein Betreuungsbüro und mit denen habe ich eigentlich eine gute Einigung, wo ich auch sage, komm, dann machen wir es auch so, ich komme zu euch ins Büro, ihr habt die ganzen Ordner da und dann funktioniert das immer prima. Also da mache ich jetzt nicht den Schritt, dass ich jetzt da auch permanent sage, komm, ihr müsst in meinem Büro. Bei Betreuern, die natürlich jetzt ziemlich weit weg wohnen und so, da versuchen wir dann auch irgendwo einen gemeinsamen Nenner zu finden. Habe ich auch erst in 2 Wochen jetzt wieder so einen Fall. Hatte ich erst gestern mit demjenigen telefoniert, der gesagt hat, ja, da wäre ich dann da, wäre das okay, wenn ich dann komme in der Woche. Ja, klar, da bin ich dann auch nicht so. Und wenn der dann in mein Büro kommt, was ich hoffe, kann ich ja jetzt noch nicht auflösen, dann funktioniert das auch.
Also das muss ich sagen, also jetzt wo du es erzählst, ich hatte einmal, glaube ich, eine Vermögensauskunft im Auto des Gerichtsvollziehers, weil einfach wir uns dann auf dem Parkplatz getroffen haben und das gerade gepasst hat. Also wenn die Informationen einfach da sind und jetzt mit dem Rechner und einem guten Programm hat man eigentlich die Daten auch dabei. Aber das geht halt an jeder Stelle, genau.
Ja, also ich sag mal so, wenn das irgendwie klappt oder sonst was, warum soll man es dann nicht machen? Also letztlich ist es doch so, jede Seite ist zufrieden und das ist das Entscheidende.
Ja, wäre jetzt noch die Frage, würdest du eher sagen, dass es einfacher ist, wenn ein Betreuer im Boot ist?
Also definitiv, würde ich sagen. Das ist sicherlich eine gute Sache, weil derjenige doch ein bisschen professioneller an die Sache rangeht.
Ah, okay.
Ja. Also für mich wünschenswert, sage ich mal.
Ja. Wie lange möchtest du den Job noch machen? Also wir haben ja am Anfang gelernt, das ist ja nicht dein Traumjob, aber.
Nein, also wie gesagt, wenn deine Hörerschaft mir jetzt einen Job im Radio besorgt, dann werde ich bald aufhören. Ansonsten muss ich es noch ein bisschen fortführen. Nein, es ist so unterschiedlich. Es mag sicherlich Tage geben, wo ich so sage, oh nee, will ich nicht mehr und so. Nein, aber ansonsten vermutlich so lange, wie es geht, keine Ahnung. Vielleicht zieht es mich irgendwann nochmal in einen Rechtspflegerjob zurück. Ich weiß es nicht. Also ich bin da.
Gibt es eine Altersgrenze für euch? Also eigentlich als
Kurioserweise nicht, weil da könnte man jetzt in andere Berufe reingehen. Also wirst ja als Pilot, glaube ich, ist es 50, wenn ich mich nicht irre. Und in anderen Jobs, auch jetzt bei der Polizei oder so, gibt es ja dann auch die Möglichkeit, dass du dann in den Innendienst gehst und so. Das gibt es bei uns nicht, weil letztlich ist es so, Innendienst wäre dann sicherlich wieder zurück als Rechtswehr. Aber nein, wir haben Kollegen, die wirklich in die Rente annehmen und auch schon welche, die tatsächlich über der Rente gearbeitet haben, weil eben der Bedarf noch da war und tatsächlich eine Verlängerung dann herbeigewirkt haben und dadurch einige Monate länger noch im Dienst waren.
Okay. Wie sieht es eigentlich aus bei den Gerichtsvollziehern? Habt ihr Bedarf oder seid ihr genug im Land Brandenburg oder weißt du da was?
Ja, also definitiv, weil es war wieder ein Engpass gewesen, aber das Land hatte jetzt für 3 Dekaden Leute eingestellt, die allerdings dann noch eine spezielle Ausbildung machen mussten, die auch teilweise in Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat. Also man musste schon, wenn man jetzt Familie hatte, das mit in Kauf nehmen, dass man für eine längere Zeit dann weg ist. Es konnten sich auch Leute bewerben, das ist das Interessante gewesen, was eben früher nicht ging. es konnten sich Leute bewerben, die keine juristischen Vorkenntnisse hatten. Okay. Für die war dann die Ausbildung ein halbes Jahr länger, also ging dann 3 Jahre. Aber es war halt so, Grundvoraussetzung war wohl, dass sie mehrere Jahre schon mal in Berufserfahrung hatten. Also damit wollte man dann vermeiden, dass es wirklich jemand ist, der gerade erst 19 oder 20 ist. Und die Höchstgrenze war tatsächlich 45. Das lag aber daran, weil man hat ja so ein bisschen die Krönung erhalten. Man wurde Landesbeamter und das geht halt mit über 45 dann nicht mehr so einfach, weil die Rentenpunkte dann nicht mehr ausreichen oder wie auch immer. Also es wird jetzt zu kompliziert. Okay, okay. Auf jeden Fall führte das dann dazu, dass man gesagt hat, okay, gut, über 45 bitte nicht mehr.
Ah, okay. Spannend. Also ist, dank dir sehr herzlich für deine Auskunft. Also ich fand es sehr erhellend und ich hoffe auch, dass die Hörer das ein oder andere jetzt mitgenommen haben. Falls es, und das geht jetzt an Sie, falls Sie jetzt noch Fragen haben an Timo Buck, gerne denn per Facebook oder auf Twitter kann man denn die Fragen stellen. Und wenn jetzt, also sagen wir es mal so, wenn mehr als 6, 7, 8 zusammenkommen, dann machen wir ruhig 10. Wenn 10 Fragen zusammenkommen, dann machen wir noch eine zweite Folge, wo du denn die ganzen Fragen beantworten wirst. Genau. Und vielleicht ist ja auch ein Moderatorenjob darunter, den du denn abgreifen kannst oder dass du denn mal Gast, Gastmoderator sein darfst.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Du sitzt, ich stehe.
Genau.
Aber das war auch mein eigener Wunsch. Ich bedanke mich bei dir, dass ich mich hier äußern durfte und ich hoffe, einige haben jetzt auch mal so gehört, dass der Gerichtsvollzieherjob jetzt nicht so ganz böse ist und dass wir nicht die ganz, ganz schlimmen sind. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns wiedersehen. Und klar, bin ich da natürlich offen für weitere.
An Sie, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Dann, wenn es wieder heißt, betreut der Podcast für rechtliche Betreuer.